glaube, meine Lieblingsantwort war, und ich hoffe, das ist nicht die Zeitschrift, dass jemand gesagt hat, Brigitte, ich hoffe, das war ein Mann. Ich hoffe von euch, das war ein Mann, der eine Da? Ihr? Nicht, da? Okay. Also ganz ehrlich, das weiß ich, so am Sonntagabend noch so eine Liebesbekundung rauszuhauen. Also da wär's gefühlt für mich der Held des Abends. Ja? Sage, hey, meine Leidenschaft, meine Frau, da haben wir. Leidenschaft ist das Stichwort von heute Abend, das immer wieder kommt. Das ist heute diese Einheit in dieser Reihe. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Und bei dieser Frage hat Leidenschaft vielleicht, wisst ihr, welche Brigitte gemeint ist? Warst du das? Cool. Hey, Hammer. Bei dieser Frage, Herr, wozu willst du mich gebrauchen, spielt Leidenschaft irgendwie eine Rolle. Und bevor wir da rangehen, mag ich noch mal kurz mit euch drauf gucken. Warum eigentlich diese Frage? Warum muss ich mir einen Kopf machen nach dieser Frage? Herr, was hast du mit mir vor? Was ist das Wozu meines Lebens? Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, ich kann hier mit wahnsinnig viel Lebenserfahrung auftrumpfen oder so. Aber ich habe den Eindruck, ganz unabhängig von der Lebenssituation, in der du gerade bist, kommt es immer wieder hoch. Es ist immer die Frage, Gott, was hast du vor? Was ist jetzt dran? Was mache ich nach der Schule? Welcher Beruf macht Sinn? Mit welchem Job werde ich glücklich? Ich erlebe es bei jungen Erwachsenen, die sagen, Herr, was ist so die Vision, die Spur, die Richtung für mein Leben? Ich erlebe es bei Paaren, die sagen, hey Gott, wie können wir zwei einen Unterschied in unserem Umfeld machen? Ich erlebe Menschen, deren Leben sich so überhaupt nicht entwickelt hat, wie sie es erhofft haben. Wo so ein Lebenstraum ganz schmerzhaft zerplatzt ist. Und die Frage da ist, ja was jetzt? Gott, was jetzt, wenn das eine, worauf wir gehofft haben, nicht mehr Wirklichkeit werden kann? Was jetzt? Hast du mit uns noch was vor? Es passiert immer wieder als Familie. Wir haben zwei Zwerge zu Hause und da begrenzt sich manchmal hier so die Kapazität an freier Zeit, freier Kraft. Gott, was hast du so in diesem Meer an Möglichkeiten mit uns vor? Und selbst dann, wenn aus den Zwergen mal große Menschen werden und dann nicht mehr bei euch zu Hause sind, wenn zu Hause plötzlich, wie es im Englischen so schön heißt, hier the empty nest da ist, das leere Nest, dann ist ja nochmal neu die Frage, Gott, was hast du jetzt mit uns vor? Ich erlebe da gerade eine ganze Reihe von Leuten, die genau diese Frage haben. Und nicht zuletzt ist auch im Ruhestand und in zunehmend hohem Alter nochmal die Frage, Gott, was hast du mit mir noch vor? Was hast du mit mir noch vor, bevor ich zu dir heim darf? Es kommt immer wieder das Ding, was ist dran? Gott, was ist dieses Wozu, das du meinem Leben gibst? Wie bekomme ich da überhaupt eine Antwort drauf? Und an der Stelle springt manchmal so das Thema Leidenschaft hoch. Da kommt dieser Gedanke, der manchmal bei Berufswahl irgendwie da ist, so dieser klassische elterliche Vorschlag, und ich befürchte, ich werde den irgendwann auch mal ein bisschen machen, zu sagen, mach doch was, das dir halbwegs Spaß macht oder das dir richtig Spaß macht. Das ist so ein bisschen dieser Gedanke, so um es mit Steve Jobs zu sagen, hier so der Gründer von Apple, der sagt, folge deiner Leidenschaft. Geh dem hinterher, wofür dein Herz schlägt. Oder, um als schlechter Kalenderspruch es zu formulieren, der hier, ja, wir sitzen leider nicht im Flugzeug, wenn es dir gleich schlecht wird, gibt es vor dir keine Tüte. Aber Konfuzius, dem das zugesprochen wird, diese Aussage, wähle einen Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen. Ist das so? Diejenigen von euch, die selbstständig sind, die sich einen Job rausgesucht haben, die sogar gesagt haben, hurra, so läuft's. Arbeitet ihr? Oder liebt ihr einfach euren Job? So ein Ding mit Leidenschaft. Mit dieser Frage, hey, ist es das wirklich? Wie finde ich das, was so viel Leidenschaft erzeugt? Bekomme ich damit eine Antwort drauf? Leidenschaft ist so ein Ding. Und es ist alles andere als einfach. Ist es wirklich die Hilfe, die zu diesem Wozu führt? Und ich mag heute Abend sagen, nö. Nö. Ich würde heute Abend sogar, und jetzt diejenigen von euch, die englischsprachig sind, müssen sich vielleicht kurz die Ohren zuheben, ich würde sogar sagen, das ist Bullshit. Dass Leidenschaft das ist, was so die zentrale Geschichte ist, um dir zu zeigen, was Gottes Wozu für dein und mein Leben ist. Ich würde sogar so weit gehen, ich muss für mich formulieren und zu sagen, hey, Leidenschaft als das Kriterium bei der Suche nach dem Wozu ist absolut überbewertet, es ist geistlich ungesund und vielleicht sogar gefährlich. Bist du noch bei mir? Heute Abend mit so einer Aussage. Es fliegen noch keine Liederbücher, aber ihr singt ja vom Beamer. Glück habt, ja. Technologie rettet Pastorenleben. Ja. Ich wage zu sagen, es ist nicht das, was den Weg zum Wozu ausmacht. Obwohl es zumindest bei den Generationen der unter 45-Jährigen so ein Riesending ist. Tu, was du liebst. Folge deiner Leidenschaft. Vielleicht bekommst du heute bei dieser Aussage richtig einen inneren Widerspruch und denkst dir, was um alles in der Welt erzählt der Kerl und warum bin ich in diesen Gottesdienst gekommen? Vielleicht regt sich in dir Widerspruch so im Sinn von, hey, soll ich dann nicht das machen, was mir Spaß macht? Darf mir das, was ich mache, überhaupt dann noch Spaß machen? Oder ist es geistlicher so, wie es manche ältere Geschwister den Begriff gelehrt bekommen haben, den unteren Weg zu gehen, den demütigen Weg, das zu tun, worauf kein Schwein Bock hat und ich muss es machen. Ist das geistlicher? Ist das besser? Oder vielleicht kommt der Widerspruch in dir hoch, dass du sagst, ich brenne da dafür. Ich setze mich seit Jahren oder Jahrzehnten da dafür ein in der Gemeinde, SOS oder was auch immer dein Ding ist. Da dafür brennt mein Herz. Und das, darf ich das noch mit gutem Gewissen machen? Oder andersrum? Muss ich in einer Aufgabe hängen bleiben, die wie so eine Reißzwecke geworden ist, auf die ich mich setze? Das einfach wehtut, dass du sagst, nee, eigentlich will ich das nicht mehr? Wenn du bei diesem Gedanken Pickel oder innere Schnappatmung bekommst, ich mag dich trotzdem einladen, mit mir diesen gedanklichen Weg zu gehen. Zu sehen, hey, warum und wie denkt die Bibel dazu ganz anders. Und sicher, es hat immer auch was mit deiner Lebenssituation zu tun. Es ist was Hochpersönliches heute Abend auch. Es hat mit dem zu tun, was deine Frage momentan ist. Ich kenne Leute, die überlegen sich gerade, soll ich meinen Beruf weiterführen oder nehmen wir ein Pflegekind auf? Riesige Frage, die da ist. Und ich weiß um Menschen, die sagen, ha, also der Putzdienst am Samstag in der Gemeinschaft, das macht mir gerade keinen Spaß. Aber das gibt's. Putzt ihr in Schöneich zusammen? Ja, nein, vielleicht, könnte man nachher erzählen nochmal. Aber das ist so eine Frage, sagen, mache ich das weiter? Muss mir das jeder Samstag, wo ich dran bin, so viel Spaß machen, dass ich mit dem Besen durchs Foyer tanze? Das wäre möglich. Und was ist, wenn Gott dir etwas aufs Herz legen will, das so überhaupt nicht mit dem Thema Leidenschaft verbunden ist? Darf er das? Und dann gibt es ja Leute, ich habe mir sagen lassen, es gibt Leute, die sind eher hart von ihren Emotionen gesteuert. Soll es geben. Und es gibt Leute, die sind wahnsinnig kognitiv. Die brauchen diesen rationalen Gedankengang. Und je nachdem, wie du gestrickt bist, ist das Thema Leidenschaft vielleicht auch für dich eine andere Nummer heute Abend. Es hat sehr viel mit dir zu tun. Wisst ihr, wofür ich eigentlich keine Leidenschaft habe? 3-Punkte-Predigten. Ja, sind meine Kollegen da? Ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich Glück gehabt und komme heil hier raus. Ja? Aber trotzdem, trotz dieser fehlenden Leidenschaft dafür, mag ich dir heute drei Gedanken teilen dazu, die dem Ganzen irgendwie eine Richtung geben. Und der erste davon, der hat damit zu tun, wie du und ich von Gott gemacht sind. Es beginnt in der Bibel damit, dass Gott uns Menschen macht. Und nicht nur irgendwas und irgendwie dich macht, sondern dass Gott in uns als Menschen so was schöpferisch Kreatives hineinlegt. Etwas, das in ihm auch drin war. Was schöpferisch Kreatives, Dinge zu tun, Dinge zu entwickeln, was zu machen. Das steckt in uns Menschen irgendwie drin. 7 Wochen irgendwie mit dem Gips rumzuhängen und nichts tun zu können, wow, das ist schrecklich. Und vielleicht kommt es da so ein bisschen raus. Indem, dass wir arbeiten und Dinge tun, kommt was von dem raus, wie Gott uns gemacht hat. Und da steckt ein Stück Leidenschaft drin. Und gleichzeitig ist die Arbeit, die wir tun, seit der Trennung von Gott etwas, das mit Mühe verbunden ist. Kannst du es nachlesen im 1. Mose 3. Nachdem eben rausgekommen ist, hey, die Menschen, Adam und Eva, es wird Zeit für Feierabend, hey. Adam und Eva haben sich von Gott abgewendet, haben sich dieses Obst geschnappt. Kommt dieses Gespräch zwischen Gott und ihnen. Und zu Adam sagt Gott Folgendes. Daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du musst aber von den Pflanzen des Felds leben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn aus ihm bist du gemacht. Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Arbeit ist mit Mühe verbunden. Arbeit ist mit Mühe verbunden. Und selbst der Job, den du dir selber raussuchst, den du eigentlich von Herzen gern machst, kann in seiner Menge zu viel sein. Selbst der beste Job kann nach 8 Stunden dich hart müde machen. Und selbst der Job, den du dir raussuchst, wenn es zu viel wird, egal welcher Job, hat das Potenzial, dass es dich aus der Bahn schmeißt. Und obwohl das gute Dinge sind. Ich habe es euch vorhin schon erzählt, wir sind Kinder von 2 so Zwerge, der eine starke 2,5, der andere ein bisschen älter als ein halbes Jahr. Und es war unser Wunsch, Familie zu gründen. Und Gott, dieser verrückte Kerl, schenkt uns unverdient diese 2. Unverdient. Und die können so goldig sein. Wenn ich heimkomme oder sonst irgendwas ist, du siehst sie oder man macht was miteinander. Es gibt diese Momente, wo ich denke, hey, haltet mich fest, holt eine Wanne, ich schmelz vor Verstauen, was da für eine Liebe in so einem kleinen Zwerg drin steckt. Da ist wirklich Leidenschaft im Spiel. Und gleichzeitig gibt es diese Momente, wo du beide vor dir hast, beide schreien, sind schlecht gelaunt, einer hat eine Windel voll. Und das Einzige, worauf wir dann auch schon als Eltern an manchen Tagen gehofft haben, hoffentlich ist bald 19 Uhr und du kannst sie ins Bett bringen und dieser Tag ist rum. Und das, obwohl so viel Liebe und Leidenschaft da ist und wir sie keinen Tag hergeben würden, vielleicht mal 2 Tage bei Oma und Opa, okay, ja, aber wir würden sie nicht hergeben. Und trotz dieser Liebe und Leidenschaft gibt es diese Phasen und Momente, wo Kinder mehr leiden als Liebe schaffen. Das ist Teil von dem, was es heißt, Mensch zu sein. Dass Mühe, körperliche Mühe, auch Arbeit, Mama und Papa zu sein, dass es müde macht, dass es anstrengend ist. Und weil eben seit dieser Trennung von Gott eben auch das Leben und das Arbeiten mühsam ist, ist Leidenschaft, was das wahnsinnig schwanken kann. Und das macht es nicht zu einem guten Kriterium für das Wozu, weil es wird immer wieder schwanken. Und wenn du dann halt denkst, wow, die letzten 2 Wochen sind blöd, ist mein Leben jetzt hier in die falsche Richtung gegangen? Ich halte das für eine schwierige Geschichte, das an Leidenschaft festzumachen. Das Zweite hat damit zu tun, dass manche Aufgaben, manche Tätigkeiten und Jobs dir vielleicht mehr Spaß machen als andere. Zu unserer Böblinger Kassiererin habe ich schon öfters gesagt, du, ich würde sterben, wenn ich deinen Job machen müsste. Und sie meint so, ja, ich auch, wenn ich jeden Sonntag hier auf der Kanzel stehen müsste. Und wir sind froh aneinander. Froh, dass sie sich um Zahler und Überweisungen und den ganzen Excel-Kram kümmert und Optigem und was da alles so dranhängt. Und dass ich das nicht machen muss. Dass da bei ihr eine Leidenschaft da ist und das wahnsinnig gut ergänzt. Und ich mag, dass diese Dinge, die mir Leidenschaft bereiten, die mir Freude machen, oh, plötzlich ist doch Leidenschaft irgendwie da als Thema, dass da vieles leichter fällt, dass eine Begeisterung da ist, dass es vielleicht Themen sind, in die ich mich Stunden oder Tage irgendwie versenken könnte. Wenn man einfach mal eine Woche Zeit hätte, könnte ich massenhaft Bücher zum Thema Prediger lesen und überlegen und weiterdenken, weil es so viel Notwendigkeit gibt, dazu zu lernen und Möglichkeiten wirklich zu mass. Begabung, Dinge, die dir liegen, die haben die Chance, ein Stück Leidenschaft herzugeben. Die haben ein Stück Leidenschaft in sich. Und trotzdem steckt damit die Frage drin, ist das Ziel von Begabung Leidenschaft? Sind sie dafür da, dass sie Leidenschaft, Freude, Begeisterung hergeben? Und die Bibel geht da ein Stück weit einen anderen Weg. Paulus schreibt es in Korinthern auf 2 spannende Arten. Zum einen sagt er ihnen super allgemein Folgendes. Ob ihr esst oder trinkt, das ist bei ihnen ein riesiges Thema, ne? Oder sonst irgendwas tut, es geht um Gottes Ehre. Tut es alles zu Gottes Ehre. Das, was wir tun, soll Gott Ehre machen. Das ist mit das Ziel von Arbeit und von eingesetzter Begabung. Nicht, dass es dir keinen Spaß machen darf, überhaupt nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es einem keinen Spaß machen darf, gar nicht. Und auch das, was Paulus den Korinther mal grundlegend sagt, ist, hey, es geht darum, dass es Gott ehrt, wie wir unsere Zeit und Kraft in ganz normale alltägliche Aufgaben investieren. Und das Zweite hat mit dem Thema Begabung zu tun, weil das ein Riesending bei den Korinthern ist. Und vielleicht, wenn du hier so charismatische Themen eher schwierig findest, vielleicht musst du dich jetzt kurz festhalten am Stuhl. Dass er weitergeht und in Korinthern das schreibt beim Thema Begabung, dass er damit beginnt in Römer 12, dass er sagt, das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es sind ganz viele unterschiedliche Begabungen. Das ist sein Punkt. Aber sie haben alle ein Ding. Es geht immer um den Nutzen der anderen. Es gibt bei ihnen in Korinth Leute, die sich mit ihrer Begabung profilieren, die auf die Bühne stehen und sagen, guckt mich an, wie ich es drauf habe, wie begabt und leidenschaftlich ich mit einer Fähigkeit bin. Und Paulus sagt ihnen, nee, Korinther, es geht um den Nutzen von Begabung. Es geht um den Nutzen von Geistesbegabung. Und er sagt es sogar nochmal. Und wie gesagt, da musst du dich vielleicht als harter Piet Kong kurz festhalten, dass er sagt, was folgt nun daraus? Es geht um Gottesdienst. Was folgt nun daraus, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas beitragen. Einen Psalm, eine Lehre, eine Vision, eine Rede in unbekannten Sprachen oder eine Deutung. Das ist das, was man hier als Zungenrede bezeichnet, mit drin. Aber alles soll dazu dienen, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Das ist diese doppelte Richtung. Begabung, sie darf dich freuen. Halleluja, es darf Leidenschaft daraus entstehen. Und doch bekommen wir von der Bibel gesagt, es ist nicht zwingend das Endziel. Endziel hört sich falsch an, aber das letzte Ziel, dass Leidenschaft entsteht. Sondern Gott sagt dir und mir durch den Paulus, mit den Begabungen, die ich dir gegeben habe, das Ziel ist, dass andere Gutes dadurch erleben und dass es Gott ehrt, dass es ihn freut. Das ist das Ziel von Gottes Begabung, seine Ehre und der Nutzen für die Gemeinde. Und dass da dabei Freude und Leidenschaft entsteht, das ist der Hammer. Vielleicht ist sogar der Motor für mehr, aber es ist nicht das Wozu von Begabung. Und das Letzte beginnt mit einer relativ einfachen Frage, die ich mir gestellt habe. Was für Leute beruft Gott in der Bibel? Für irgendwelche Jobs, sei es kleiner, größer. Wie kommen die zu ihren Aufgaben? Sind die alle hart leidenschaftlich? Sagen, ja, let's go, ich warte eigentlich schon 10 Jahre drauf, Gott, endlich. Der spannende Punkt ist, dass Gott ganz viele Leute in der Bibel beruft, die eigentlich erstmal Schluck aufbekommen und sagen, Es sind wahnsinnig viele Leute, die eben nicht aufgrund von ihrer Leidenschaft, von ihren Neigungen, von ihren Vorlieben eine Aufgabe bekommen. Es ist eben oftmals andersrum. Und einer von ihnen ist Mose. Das ist heute so der letzte Block, damit du weißt, was dich erwartet in den nächsten paar Minuten. Das ist dieser Mose, der eigentlich weggerannt ist. Zu seinem Schwiegervater hat gesagt, hey, lass den Job des Hirten machen, ist mit den Schafen unterwegs und irgendwo im Nirgendwo, im Berg Sinai, begegnet ihm plötzlich diese Hecke, dieser Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und dass plötzlich es ihn gefühlt rückwärts wegschlägt, weil er merkt, das ist nicht nur irgendeine Hecke, die brennt, aber nicht verbrennt, sondern dass Gott zu ihm redet. Dass Gott zu ihm sagt, ich habe mein Volk gehört, wie es in Ägypten nach mir schreit. Ich habe es gehört und ich will dem ein Ende setzen. Und Mose, du bist der Mann für diesen Job. Du bist der Mann, den ich nach Ägypten schicke. Du bist der, der mit den Leitern Israels redet. Du bist der, der mit dem Pharao redet und dann Abfahrt. Moses Reaktion, er springt auf vor Freude, er sagt, das ist der Job, auf den ich seit Jahrzehnten warte, es ist meine Leidenschaft, meine Kompetenz, Tausenden von Menschen vorzustehen, ihnen eine Richtung zu geben, auf geht's nach Ägypten. Nein. Abraham, Leute, heute ist echt der Wurm drin, nachher gehe ich heim und mache Feierabend, ja, aber Arbeit macht müde. Na, wir sind mitte drin und ich freue mich auch leidenschaftlich auf den Feierabend. Aber das kriegt man noch hin heute Abend. Ja, das tut mir echt leid, aber passiert manchmal. Mose ist derjenige, der Unmengen Gründe vorbringt, warum er nicht der Mann für diese Aufgabe ist. Du kannst es in 3. und 4. Mose nachlesen. Ach Leute, in 2. Mose, Kapitel 3 und 4, es ist echt wild heute. Das nächste Mal wird besser. Aber so, du kannst nachlesen, was seine ganzen Ausreden sind oder seine Gründe, warum es nicht klappt. Und wir gehen die einfach mal ganz geschwind mal durch, mit wem Gott da redet. Ein Mann, der keine Leidenschaft für den Job hat. Es beginnt damit, dass er sagt, wer bin ich denn, dass ich einfach zum Pharao gehe? Und wie soll ich die Israeliten aus Ägypten führen? Er sagt, ich habe keine Autorität, ich habe kein Standing, ich habe keine Leitungskompetenz. Und Gott redet mit ihm. Und er macht weiter und sagt, ich werde zu den Israeliten gehen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter schickt mich zu euch. Was ist, wenn sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen dann sagen? Also sagt eigentlich, was mir fehlt in den Augen der Israeliten, ist es der fehlende legitime Auftraggeber. Wer schickt mich überhaupt? Und so geht es weiter. Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben? Sie werden kaum auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen. Und Gott tut alles und sagt, hey, tu diese Wunder. Du wirst diese Zeichen tun und die Leute werden dir glauben. Das ist die Angst, die er hat. Ich habe keine Glaubwürdigkeit. Und es geht wieder weiter, dass Mose sagt, ach Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Ich war es nie und bin es auch nicht. Sei du mit mir, deinem Knecht, redest. Ich rede schwerfällig und finde nicht die richtigen Worte. Ich kann nicht reden. Ich bin kein kommunikativer Leiter. Manche gehen davon aus, dass er wirklich nicht reden konnte. Es gibt Leute, die sagen, der hat gestottert oder was weiß ich. Auf jeden Fall, Mose sagt, ich kann das nicht. Ich kann das vielleicht sogar anatomisch nicht. Was für eine Show gibt es, wenn ich mir da so vor den Israeliten einen abstotter? Und genauso, wenn ich so vor den Pharao gehe, die werden mich auslachen. Und Gott sagt zu ihm, wer gibt den Menschen die Möglichkeit zu reden? Kurze Umfrage im Raum. Wer gibt den Menschen die Möglichkeit zu reden? Ich bin es, sagt Gott zu ihm. Aber selbst das überzeugt den Mose nicht. Sondern er sagt nochmal, ach nein, mein Herr, schick jemand anderen. Schick jemanden anderen, der dazu fähig ist. Und dann kommt dieser Moment, an dem Gott zornig wird. Und dass er zu Mose sagt, um alles in der Welt, du hast deinen Bruder, den Aaron, der ist Sprechberufler, der ist Levit, der kann das. Sag du ihm, was er sagen soll. Sag es ihm. Und Abfahrt. Los geht's. So kommt Mose zu dieser Aufgabe. Komplett ohne Leidenschaft. Und doch lässt er sich auf Gott und dessen wozu ein, obwohl er eigentlich weiß, dass ihm die Sicherheit und die Leidenschaft fehlt. Dass er weiß, da kommt was auf mich zu, das wird anstrengend, das wird schwierig, ich habe keinen Plan, was wirklich passieren wird. Und wenn du die Geschichte von Mose kennst, es ist eine Geschichte, die sich über Jahrzehnte hinweg zieht. Ein Leben, in dem er in dieser Aufgabe, in diesem Wozu von Gott atemberaubende Dinge erlebt. Wie er erlebt, wie Gott handelt auf eine Art und Weise, wie es nicht menschengemacht sein kann. Und gleichzeitig mit ganz viel Leiden, dass es eben damit verbunden ist, dass er dieses Volk anführt. Und so in dieser Mischung aus Staunen über Gott, aus manchem Abend, wo der Kerl wahrscheinlich ins Zelt gegangen ist und vor sich her gemeckert hat, wie der beste Schöneicher, wenn er schlecht gelaunt ist. In dieser Mischung hat Gott diesen Mann berufen, in einem Zeitraum von über 40 Jahren. Und er ist zu einem Mann geworden, von dem die Bibel redet als einer, der wie so ein Vorbild für uns ist. Ohne Leidenschaft. Ohne, raw, lass uns das auf jeden Fall machen. Muss es bei dir und mir jetzt so laufen wie bei Mose? Gibt Gott mir nur Aufgaben, die mich eigentlich überfordern und das, wofür mein Herz schlägt, ist irgendwie komplett belanglos? Muss Gott mir auf jeden Fall die schwierige, dumme Aufgabe geben? Könnte so eine Frage sein, die da damit dranhängt. Nein, es muss es nicht. Gott kann dir wahnsinnig viel Leidenschaft für das geben, was du tust. Das, was du tust, darf dir Spaß machen. Und du kannst dich dran freuen, wenn es so ist. Und doch ist diese Leidenschaft, dieses Begeisterte und Brennendsein nicht das Kriterium, das entscheidet, was ein sinnvolles Wozu von Gott ist. Seit wir von Gott getrennt waren, ist Arbeit mühsam. Und die Begabung, die Gott uns gibt, die Spaß machen, sie haben nicht das Ziel, dass sie Leidenschaft erzeugen, sondern das große Ziel, neben dem, dass sie beiläufig Leidenschaft erzeugen, ist, dass es Gott ehrt und dass es Menschen dient. Und nicht zuletzt beruft Gott Menschen in Aufgaben, die im ersten Moment keine fette Leidenschaft erzeugen. Wo Gott vielleicht Sorgen in jemand überwinden muss, innere Widerstände, die da sind. Und doch erleben diese Leute, die sich auf Gott eingelassen haben in der Bibel, so ein Leben, von dem sie sagen, es war gut. Es war nicht leicht, aber es war gut. Wenn dich gerade diese Frage nach diesem Wozu bewegt, mag ich dich einladen, heute oder in den kommenden Tagen da nochmal hinzuschauen. Was ist meine Motivation bei dieser Frage? Worauf hoffe ich? Ist es die Hoffnung auf so eine Aufgabe in diesem Konfuzius-Stil, ja? Das zu tun, was man liebt und dann keinen einzigen Tag oder Moment zu arbeiten? Die Bibel zeigt uns was anderes. Vielleicht bringt es dich dran, dass du sagst, ich brauche einen neuen Blick drauf. Und vielleicht ist es auch von Gott wirklich her dran, was aufzuhören oder was Neues anzupacken. Vielleicht manchmal auf der Basis von einer hohen oder von einer niedrigen Leidenschaft. Und vielleicht gibt es Momente, in denen du merkst oder eigentlich vielleicht auch schon längst weißt, Gott hat den Mut, mich in irgendwas hineinzuschicken, mir was anzuvertrauen, eine Aufgabe zu geben, von der ich eigentlich gerade sage, wie Mose, Herr, hast du nicht jemanden, der geschickter ist? Hast du nicht jemanden, der da sinnvoller reinpasst? Und das Einzige, was eigentlich zurückhält, um Gott auf eine neue, vertrauensvolle, spannende Art und Weise zu erleben, so die eigene Sorge ist. Ich mag dich einladen, zum Schluss mit Gott zu reden. Ihm das zu sagen, was dir jetzt gerade so, wie du da sitzt, durch den Kopf geht. Oder einfach einen kurzen Moment durchzuatmen. Und ich schließe dann ab mit einem laut gesprochenen Gebet von hier vorne. Vater, danke, dass du uns durch und durch kennst. Und du weißt um die, die gerade so intensiv vor einem nächsten Wozu hängen. Was ist im neuen Lebensabschnitt dran? Wo ist irgendwie die Sehnsucht nach Veränderung da und das Fragen, Herr, was willst du? Du weißt um die irgendwie so das Gefühl haben, dass du schon längst irgendwie am Anstupsen bist für was Neues und gleichzeitig so wie bei Mose so eine Sorge da ist. Du weißt um diejenigen, die gehofft haben, dass Leidenschaft das ist, was eine klare Richtung gibt und das Miterleben, dass es diese Momente gibt, in denen dieses Gefühl so schwankend und weg ist, dass vielleicht ganz alles in Frage steht. Und mitten in diese unterschiedlichen Situationen bitte ich dich, dass du dich zeigst, dass du redest durch deine Worte, wenn wir Bibel lesen, dass du Richtung gibst, auch durch Menschen, die uns kennen und liebevolle gegenüber sind, dass du Lebenssituationen so führst, dass deutlich wird, was jetzt dran ist. Du bist ein guter Gott und Du bist es, der uns begabt, der uns Möglichkeiten gibt, in unserem Leben, in dieser Welt Dinge zu gestalten. In uns darf so ein Stück deiner großen schöpferischen Kreativität stecken. Und du freust dich, wenn wir Dinge tun. Und ich bitte dich um dieses große, weise Gespür, was es bedeutet, dass das, was wir tun, dich ehrt. Mitten im ganz Alltäglichen, zwischen Windelwechseln, ganz normale Arbeit, Zeug zusammenfegen. Dass es dich ehrt und dass es den anderen der Gemeinde dient. Amen.